Samuel, hast du das mit Gerhard gehört?
Mit Gerhard? Neu, was mit dem?
Ah, er ist gestern mit den Händen in die Presse gekommen. Die Finger, der Dumme, ganz handisch von der Metallplatte zerdrückt worden. War nur am Schreien.
Die ganze Hand? Warte jetzt schon wieder durch. Aber Gott zum Gott soweit.
Ah, er soll sofort ins Lazarett kommen. Aber du weißt schon, wie der Chef ist. Keine Informationen für uns. Die sind ja auch nicht wichtig. Du weißt, was er gemacht hat? Dort zum anderen gemeint. Was für ein Depp, selber schuld. Lächerlich. Selber schuld.
Aber so ist er, oder? Immer sowas. Auch unter nichts durchsiegen lassen.
Naja.
Bloß.
Das sind doch immer die Dummen.
Ja, und dabei als unsere Rechte. Unsere Rechte.
Ja, unsere Rechte, die wollte ich sehen.
Guck den Scheißlader doch mal an.
Naja,
die Bedingungen mal. Was soll man denn?
Du sagst.
Aber Gerhard, aber ja. Hoffen, dass es wieder okay wird, gell? Da muss ja auch seine Familie versorgen.
So stimmt, halt. Stimmt.
Ja. Guck mal, halt mal beide Daumen, ja, gell?
Solange wir noch können.
Diese fiktiv nachgestellte Szene hätte möglicherweise so stattfinden können. Beispielsweise im Freiburger Stadtteil Oberau. Dort, zwischen den Stadtteilen Waldsee und Oberwiere, abgetrennt von der Schwarzwaldstraße und der Altstadt, entstand im 19. Jahrhundert ein Industriegebiet. Hier ließen sich unter anderem Seiden-, Zucker- und Papierfabriken nieder. Ebenso ließ sich die Freiburger Traditions- und Papierfabrik Flinch nieder, die sich seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1844, in der Kartäuserstraße im Stadtteil Oberau befindet. Freiburg wurde 1845 an die Bahnstrecke Freiburg-Offenburg angeschlossen, sodass die Fabrik mit Verarbeitungsmaterialien leichter versorgt werden und sie ihre Produktion erhöhen konnte. Durch die Gründung des Deutschen Reiches 1871 nahm Freiburg zudem am allgemeinen Aufschwung der Wirtschaft teil. Die eben genannte Papierfabrik Flinch samt ihrer 180 Mitarbeiter sowie die Erzeugung von 12.000 Zentnern verschiedenster Papiere war für den Zeitraum ungewöhnlich hoch. Infolge der bahnbrechenden Erfindung der Dampfmaschine in den frühen 1860er Jahren fand die industrielle Revolution statt. Von dieser profitierte auch die Papierfabrik Flinch, denn durch den Erwerb von 3 Dampfmaschinen war sie von nun an unabhängig vom Wasserstand im Gewerbekanal. Das Arbeitsschutzgesetz war, wie die industrielle Revolution, eine Folge der Entwicklung von einer Agrar- zu einer Industriewirtschaft. Anders als heute, wo von Unternehmen die Einhaltung von Arbeitsschutz und Unfallverhütung wie selbstverständlich erwartet wird, herrschte im 19. Jahrhundert im Deutschen Reich ein ganz anderes und gegensätzliches Bild. Der damalige Freiburger Bezirksarzt, der vor der Einführung der späteren gesetzlichen Fabrikinspektion mit Missständen in den Fabriken befasst war, deckte 1875 die schwere Verwundung sowie den Tod von mehreren Arbeitern in Freiburger Fabriken auf. In der Eisengießerei Greta führte durch einen Arbeitsunfall eine hydraulische Presse zum Tod eines Arbeiters sowie zur Schwerstverletzung eines zweiten Arbeiters. In der Eisengießerei Asmus verbrannten sich Arbeiter an den glühenden Erdströmen und erlitten schwerste Verletzungen an Händen und Füßen. Entsprechende Sicherheitsvorrichtungen, wie beispielsweise Formröhrchen für den heißen Erdstrom oder Fallschutz oder ein Notstoppknopf bei der hydraulischen Presse, hätten bei Vorhandensein womöglich ein Unglück verhindern oder zumindest das Risiko minimieren können. Neben immer neuen Produkten brachte die industrielle Revolution eine neue gesellschaftliche Klasse hervor. Die der Lohnarbeiter, die in den Fabriken unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Symbolisch trat dies durch die Nutzung verschiedener Handschuhe auf. Während die Mittelschicht Handschuhe aus ästhetischen Gründen oder zur optischen Abgrenzung trug, war er für die Arbeiterklasse ein wichtiger Gebrauchsgegenstand. Noch gingen die Beschwerden der Arbeiter über die ansonsten unzureichenden Arbeitsschutzmaßnahmen in den ohrenbetäubenden Maschinengeräuschen unter. Dies sollte sich jedoch bald ändern. Folgende Momentaufnahme wurde durch den Maler Adolf Menzel in seinem Bild Eisenwalzwerk von 1875 festgehalten.
Der Schauplatz ist eine der großen Werkstätten für Eisenbahnschienen. Man blickt auf einen langen Walzenstrang, dessen erste Walze die aus dem Schweißofen geholte Luppe, das glühende Metall, aufnehmen soll. Die beiden Arbeiter, welche dieselbe herangefahren haben, sind beschäftigt, durch hochdrängende Deichsel des Handwagens das Eisen unter die Walze zu befördern, während 3 andere mit Sperrzangen sie in die gehörige Richtung zwängen. Links fährt ein Arbeiter einen Eisenblock, dem der Dampfhammer bereits die Form gegeben, zum Verkühlen hinweg. Der Schichtwechsel steht bevor. Vorn rechts verzehren 3 Arbeiter das Mittagsbrot, das ihnen ein junges Mädchen im Korbe gebracht hat.
Seine Betrachtung eines Industriebetriebs erscheint auf eine bestimmte Beobachtung festgelegt und auch universell für das Alltagsgeschehen der Fabriken in der damaligen Zeit. Die Maschine diktierte die Arbeitsabläufe, in fast militärischer Disziplin und Drill. Es herrschte eine monotone, immer gleiche Arbeit. Die immer gleiche Arbeitshandlung, der immer gleiche Arbeitsschritt. Ein Schritt von Sekunden, viele davon in der Minute. Oder in der Stunde. Oder den ganzen Tag. Tägliche Arbeitszeiten von 12 bis 13 Stunden waren keine Seltenheit. Man arbeitete in dunklen, staubigen und überfüllten Hallen. Der Geruch von Eisenstaub in der Luft. Eisen und Staubpartikel in der Nase. Es juckte. Es brannte. Bei jedem Atemzug weitere Eisenpartikel, die sich immer tiefer in der Lunge festsetzten. Ununterbrochener Lärm, der betäubte und der den anderen Arbeiter, oft nur wenige Zentimeter entfernt, unerreichbar machte für die eigenen Worte. Welche Fragen gingen einem Arbeiter durch den Kopf?
Kann ich hier sicher arbeiten? Und würde mein Kollege mir im Falle eines Unfalls helfen können?
Der Arbeitsschutz spielte keine Rolle. Und wenn, dann meist nur auf dem Papier, aber nicht in den Köpfen der Fabrikeigentümer, die untereinander in Konkurrenz standen und jeden Groschen sparen wollten, anstatt ihn in die Sicherheit der Arbeiter zu investieren. Angesichts der zunehmenden Unfälle verwiesen die Fabrikbesitzer gerne auf die Verantwortung der Arbeitnehmer. Pass besser auf, lautete ihr Credo, mit dem sie die Verantwortung auf die Arbeitnehmer abwälzten.
Die vielen Arbeitsunfälle. Sollte ich mit dem Vorarbeiter darüber sprechen? Nach 13 Stunden harter Arbeit? Aber vielleicht ist das keine gute Idee.
Kündigungsschutz? Nein, nicht vorhanden. Und auf das Geld waren die Arbeiter angewiesen. Die Löhne der Arbeiter waren so niedrig, dass ihre Frauen und Kinder ebenfalls in den Fabriken arbeiten mussten. Das Existenzminimum konnte nur so erreicht werden. Kinder und Jugendliche konnten laut Gesetz bis zum 16. Lebensjahr 10 Stunden pro Tag in der Fabrik arbeiten. Eine Kindheit oder Zugang zur Schule? Ausgeschlossen. Das Deutsche Reich befand sich mitten im Prozess der Entwicklung des Arbeitsschutzes. Bis zur Pressemitteilung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Jahr 2011 ist es jedoch noch ein langer Weg. Dort heißt es, dass es so wenige Arbeitsunfälle wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab. Auf 1000 Angestellte kamen im Schnitt etwa 26 Arbeitsunfälle. Ein Sprung zurück in der Zeit.
Besonders in den Jahren 1884, 87 und 91 wurden weitreichende Maßnahmen zum Arbeitsschutz erlassen. Das Recht der Unfallversicherung für Arbeiter wurde am 6. Juli 1884 eingeführt. Zum ersten Mal wurde den Arbeitern ein gesetzlicher Anspruch auf finanzielle Leistungen im Falle eines Arbeitsunfalls zugesprochen. Der vorher allgemeingültige Ansatz im Arbeitsrecht, passt besser auf, verschob sich erstmals zugunsten der Arbeitnehmer. Der deutsche Arbeitsjurist Rudolf von Jering fasste bereits 1867 weise vorausschauend diesen bedeutungsträchtigen Wechsel wie folgt zusammen. Nicht der Schaden verpflichtet zum Schadenersatz, sondern die Schuld. Zwar mussten die verletzten Arbeiter ihrem Arbeitgeber immer noch ein Verschulden nachweisen, wie beispielsweise durch unzureichende Schutzbestimmungen oder mangelhafte Ausrüstung, aber ein erster bedeutungsvoller Schritt in Richtung umfangreicher Arbeitsrechte war somit getan. 3 Jahre später, 1887, wurde im Deutschen Reich der bis heute gültige Aufsichtsparagraf eingeführt. Fabrikinspektoren sollten Gefahr für Leib und Leben erkennen und auf eine Beseitigung der Gefahren in der Fabrik hinarbeiten. 4 Jahre später folgten das Arbeiterschutzgesetz und die Gründung der staatlichen Gewerbeaufsicht. Es fanden weitere positive Veränderungen für die Arbeitnehmer statt. Um die Arbeiter hinter sich zu scharren und um die Sozialdemokratische Partei Deutschlands zu schwächen, plante Kaiser Wilhelm II. Zum Erhalt seiner Macht weitgehende Reformen. Schließlich, am 1. Juni 1891, erfolgte das sogenannte Arbeiterschutzgesetz vom Reichstag. Es war ab sofort per Gesetz untersagt, sonntags arbeiten zu lassen. Kinder durften erst ab 13 Jahren in den Fabriken arbeiten. Jugendliche unter 16 durften zudem nicht länger als 10, Frauen generell nicht länger als 11 Stunden pro Tag arbeiten. Zudem nahmen die Verantwortung und die Haftung der Fabrikbesitzer bei Unfällen zu. Unfall- und Gesundheitsgefahren wurden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wie bisher als unvermeidbarer Preis des Fortschritts oder als persönliches Verschulden betrachtet. Nun wurde der Unternehmer verpflichtet, die lange vorherrschenden, mangelhaften Arbeitsbedingungen zu verbessern. Eine neu geschaffene, unabhängige staatliche Gewerbeaufsicht erhielt Zugang zu allen Fabriken und Produktionswerken. Immer mehr Arbeitnehmer- und Sicherheitsrechte wurden ins Leben gerufen.
Heute, im Jahr 2013, existieren viele weitere Arbeitnehmerrechte, die letztlich mit zur erwähnten gesunkenen Zahl der Arbeitsunfälle führten. Der heutige Arbeitgeber muss nicht nur dafür sorgen, dass die Beschäftigten angemessenen Schutz vor Chemikalien oder Gefahrenstoffen erhalten, sondern auch vor Lärm, schweren Maschinen oder technischen Arbeitsmitteln. Zur Senkung und zur Vermeidung möglicher Risiken existiert zudem ein präventiver Ansatz. Hierzu zählt die Verpflichtung zur Unterweisung aller Angestellten in Hinblick auf Sicherheitsmaßnahmen. Alles undenkbar, 150 Jahre zuvor. Die gesetzliche Grundlage bildet das Arbeitsschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 7. August 1996. Der Arbeiter trägt zwar immer noch, wie eingangs festgestellt, einen anderen Handschuh als die feine Dame, jedoch ist dieser dem Bedarf entsprechend auch sicherer. Er kann deshalb symbolisch für die stete Weiterentwicklung des Arbeitsschutzrechts betrachtet werden. Sie hörten eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg, hergestellt und gesprochen von Thorsten Volk, mit Beiträgen von Matthias Baumann, Björn Hensel und Paul Reinhold. Hergestellt im Jahr 2013 im Rahmen des Projektseminars Die Geschichte Freiburgs in 20 Objekten unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd Greve und Diplompädagoge Matthias Baumann.